Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Future of Leadership Podcast. Wie wir schon angefangen haben und Sie das wissen, reden wir mit Vordenkern aus Wirtschaft, aus Politik und aus Wissenschaft darüber, ja, was Führungskräfte, Menschen in Führungsrollen aus der aktuellen Situation auch für die Zukunft lernen können. Wir versuchen ein bisschen, ja, aus der Metaperspektive zu schauen, was da gerade passiert und Erkenntnisse zu gewinnen, die vielleicht auch noch übermorgen einen gewissen Newswert haben. Und gerade momentan, wo ja auch einige Verschwörungstheorien jetzt ihre Runde machen, glauben wir, sind solche Gespräche sehr wichtig und können sehr hilfreich sein. Unser heutiger Gast ist ein akademisches Universalgenie. Er ist Informatiker und Leiter des Forschungsinstitutes für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung an der Universität Ulm. Zudem ist er Mitglied des Club of Rome, Präsident des Senats der Wirtschaft e.V. und Vizepräsident des Ökosozialen Forums für Europa. Er ist auch einer der führenden Experten für Globalisierungsgestaltung, Innovation und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Rademacher.
Ja, ich grüße Sie.
Wo sitzen Sie gerade? Wie geht's Ihnen? Wie hat sich Ihr Alltag durch den Corona-Shutdown verändert, Herr Professor Rademacher?
Also ich sitze im Moment in dem Institut in Ulm und da bin ich jetzt etwas öfter als früher. Wobei aber fast alle Mitarbeiter nicht da sind, weil sie im Homeoffice sind. Trotzdem reise ich auch immer noch 3, 4 Tage die Woche. Da hat sich also so viel nicht geändert. Was sich aber geändert hat, ist, dass es kaum noch öffentliche Vorträge gibt. Das ist der größte Unterschied zu früher. Das hat praktisch zur Konsequenz, dass ich deutlich mehr Zeit habe zur wissenschaftlichen Arbeit und ich an verschiedenen größeren inhaltlichen Fragen arbeite und auch ein großes Thema gerade abgeschlossen habe.
Sie machen auch einen ganz erholten Eindruck. Wie fühlt sich denn die Corona-Krise, der Lockdown für Sie an? Fühlt sich das eher wie eine Krise an oder wie würden Sie Ihr Lebensgefühl momentan da beschreiben?
Na, jetzt muss man wirklich differenzieren. Die Krise hat ja für unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Konsequenzen. Also wer zum Beispiel gehobener Mittelstand ist, über ein Haus im Grünen verfügt, Sportgeräte im eigenen Haus hat, eine schöne Veranda hat und sich nach draußen setzen kann, bei Kindern einen großen Garten hat, mit vielleicht noch einem kleinen Schwimmbecken und mit einer Tischtennisplatte und so weiter. Und wer dann auch noch voll finanziert wird und entweder seine Arbeit auch sehr stark über Medien machen kann oder noch günstiger, im Grunde genommen bezahlt wird dafür, dass er nicht arbeitet, für den ist Corona Urlaub. Zumindest in Teilen und in Teilen auch Family-Urlaub. Plötzlich ist die Family zusammen, auch die Family mit Kindern. Zwar haben manche auch Stress mit Kindern, andere behaupten aber immer, sie würden mal gern mit ihren Kindern zusammen sein und wieder andere behaupten, sie hätten gern den Ehepartner dabei. Natürlich sind manche vielleicht auch ganz froh, wenn er nicht dabei ist, aber ich rede jetzt über die, die sagen, sie hätten ihn gern dabei und sich wirklich freuen, wenn er dabei ist. Und dann sind sie jetzt alle zusammen und haben jetzt Zeit und können den Garten machen, das Gartenhäuschen bauen, können ihre Sportübungen machen, können sich ausschlafen. Also ich will damit sagen, es gibt einen Teil, der hat eigentlich durch Corona eher eine etwas bessere Situation. Und wenn ich mal von meinen Vorträgen absehe, ich bin ein großer Fan davon, in der Sonne zu sitzen. Und jetzt hatten wir ja viel Glück mit Sonne. Und damit habe ich ganz viele Telefonate in der Sonne führen können. Also in der Sonne sitzen, zu telefonieren, ist für jemanden, der die Sonne liebt und gerne braun wird, einfach ideal. Also, dass ich jetzt so braun bin, ist auch eine Folge von Corona. Und insofern kann ich sagen, ich insgesamt habe mit Corona auch Vorteile neben Nachteilen. Aber ich weiß natürlich, dass es andere Segmente der Gesellschaft gibt, wo das eine einzige Katastrophe ist, wo die Leute zu Hause Homework machen müssen und da sind mehrere Kinder und die Kinder quengeln und es ist niemand da, der hilft und die Großmutter kann nicht kommen und alles, was damit zusammenhängt und Leute, die kranke Angehörige haben, die sie nicht besuchen dürfen oder was meiner Ansicht nach himmelschreiend ist, Liebespaare, wo der eine Partner auf Schweizer Seite wohnt und der andere auf deutscher Seite und die müssen sich jetzt bei Konstanz an einem Eisenzaun treffen, damit sie sich überhaupt mal sehen können. Das ist geradezu unerträglich. Und in dem Sinne hat eben Corona für verschiedene Leute ganz unterschiedliche Auswirkungen.
Also es ist auch was mir irgendwie aufgefallen ist, tatsächlich so ein ambivalentes Gefühl, was sich durch diese ganze Zeit zieht. Weil Sie haben jetzt teilweise auch ein bisschen meine Lebensverhältnisse beschrieben im ersten Teil. Ich habe auch sehr den blauen Himmel genossen zum Beispiel. Das ist mir extrem aufgefallen, an dem jetzt keine Kondensstreifen mehr waren. Das hat alles auch irgendwie sehr entschleunigend gewirkt. Andererseits, wenn man natürlich sich mit den Nachrichten beschäftigt, und auch teilweise auch seriöse Nachrichten liest, wie dieses Coronavirus auch bei den Menschen wirkt, die tatsächlich zu der Risikogruppe gehören, dann sind das natürlich ganz schreckliche, auch persönliche Dramen, die damit verbunden sind. Wenn Sie beobachten, wie die Corona-Pandemie so aktuell das Weltgeschehen beeinflusst, was sind da so Muster, die Sie sehen? Was sind so Chancen und Risiken, die für Sie da offenkundig werden, Herr Professor Rademacher?
Also zunächst ist mein Blick auf das Thema nicht der Blick von Chancen und Risiken, sondern für mich ist mal der erste Blick, wie ist die Situation und wie ist diese Situation einzuordnen im Verhältnis zu anderen Situationen. Und mir ist erstmal wichtig, alles, was bei uns passiert und selbst das, was wir als schlimm empfinden, ist doch extrem harmlos im Verhältnis zu anderen Dingen, die auf dieser Welt passieren oder passiert sind. Ich habe mich viel mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Bombardierung von Dresden, mit der Situation in den Städten bei uns, die in Schutt und Asche lagen, mit den Vergewaltigungen und was da alles passiert ist. Das war richtig ganz, ganz furchtbar. Das sind Situationen, die mir mein Vater und meine Mutter hautnah beschrieben haben, was die da miterlebt haben als Kinder, jede Nacht im Bombenschutzkeller, die Not nach dem Krieg. Dagegen ist die Situation bei uns relativ stabil. Wer sich die Lage anguckt in den Lagern, zum Beispiel in Griechenland für Flüchtlinge, wer sich die Situation im kurdischen Grenzgebiet der Türkei ansieht, der hat natürlich Verhältnisse. Gegenüber denen sind hier selbst die unangenehmen Verhältnisse immer noch überschaubar. Also ich bin kein Freund dafür, wenn man Dinge gleich in eine Panik redet, als wäre man am Ende der Welt. Um es vielleicht noch deutlicher zu sagen, wir könnten noch eine andere Krise kriegen. Und wenn dann zum Beispiel die Stromverbindung kollabieren würde, wenn wir kein Internet mehr hätten, wenn die Wasserverbindungen nicht mehr klappen würden, weil die Pumpen nicht mehr klappen, dann würden wir hier Mord und Totschlag erleben. Und dann würden wir erfahren, was richtig schlimm ist. Und das ist um Größenordnungen schlimmer, als was wir jetzt haben. Also das ist mal der erste Punkt. Ich weigere mich, dass ich mich über das Ganze hier in eine Wahnsinnspanik bringen lasse. Das gilt übrigens auch für die Menschen, die letzten Endes dann möglicherweise an Corona sterben. Es kann durchaus sein, dass wir zum Schluss weniger Tote haben, als wir sonst hätten. das ist auch oft die Situation nach sehr harten Wintern. Da sagt man, um Gottes Willen, jetzt all die glatten Straßen und da werden so viele Leute sterben, weil jetzt ja dieser harte Winter ist. Ja, aber weil der harte Winter ist, fahren so viele Leute nicht, die sonst fahren würden, dass wir im Endeffekt weniger Tote haben wegen dem harten Winter, als wir mehr Tote haben wegen dem harten Winter. Also die Frage ist, wie die Gesamtbilanz aussehen wird. Und es ist einfach so, es wird gestorben. Und soziale Veränderungen haben auch Konsequenzen in Bezug auf die Frage, wer stirbt wann. Und dann ist das alles zum Schluss eine Frage der Statistik und des Trade-offs. Und auch an der Stelle, meine ich, sollten wir uns auf jeden Fall im Moment nicht in Panik bringen, weil so schlimm ist die Lage nicht, dass man in Panik kommen sollte, außer da, wo die Situation mit den Einkommen überhaupt nicht mehr managebar ist, also wo Leute richtig in existenzielle Nöte kommen, dann bleibt bei uns ja Hartz IV, aber selbst das hat Voraussetzungen und dann kann es natürlich sehr, sehr unangenehm sein. Aber sonst, es geht viel schlimmer und an anderen Stellen auf der Welt ist es viel schlimmer.
Also ich fand es natürlich jetzt auch, und ich glaube, so geht es schon einigen, die überrascht waren dann auch von diesen sehr harten Einschnitten, die Politik beschlossen hat, weil man kennt ja Grippewellen, die auch viele, viele Tote kosten. Waren Sie überrascht von diesen Maßnahmen des Lockdowns? Ich meine, auch da ist ja so, dass die UN, glaube ich, UNHCR schon seit Jahren sagt, dass eine globale Pandemie auch eins der vitalsten und präsentesten Risiken für die Menschheit überhaupt ist. Also hat Sie das überrascht, wie die Politik da jetzt reagiert? Und was ist aus Ihrer Sicht da der Unterschied, sag ich mal, zu einer normalen Grippewelle, um das einfach noch mal ein bisschen einordnen zu können?
Also ich habe mich schon immer mit der Pandemie-Option beschäftigt und das absolute Horrorszenario ist die Kombination eines Grippevirus mit Ebola. Mhm. Das ist auch die Stelle, wo die Situation viel, viel schlimmer werden könnte als Corona, weil bei allem, was wir über die Ansteckung mit Corona mittlerweile wissen, ist es doch kein Virus, wo die Ansteckung so besonders schlimm wäre. Wir reden ja jetzt darüber, dass ein Infizierter, der hat mal zeitweise drei Leute angesteckt, jetzt steckt er noch ungefähr eine Person an. Selbst im Familienumfeld ist eine Corona-Person nur statistisch betrachtet für eine Drittel weitere Person offenbar Ursache. Das heißt, ein richtig aggressives Virus, was sich ganz leicht überträgt, wäre natürlich viel, viel schlimmer. Und wenn das noch die tödliche Wirkung von Ebola hätte, dann wäre vielleicht in kürzester Zeit ein Drittel der Menschheit tot. Mhm. Dagegen setze ich jetzt mal einen aggressiven Grippevirus, bei dem dann vielleicht in einem Land wie Deutschland 20.000, 30.000 Leute sterben, unter denen aber ein Teil ist, der auch sonst gestorben wäre. Und unser Problem bei diesem Virus war, dass wir am Anfang natürlich gar nicht wussten, mit wem wir es zu tun hatten. Mhm. Und dass wir von China her doch den Eindruck hatten, das kann ganz schlimm werden. Und dass wir in Italien gesehen haben, da wird es richtig schlimm. Also war meiner Ansicht nach klar, in dieser Situation konzentrieren wir uns erst einmal darauf, Zeit zu gewinnen. Dafür nehmen wir gewisse Beschränkungen in Kauf. In der Zeit versuchen wir, unsere Informationslage zu verbessern und überlegen, was weiter zu tun ist. Für mich ist an dieser Stelle dann immer sofort ein Bezug folgenden Typs wichtig. Ich unterscheide immer zwischen dem Superorganismus, das ist der Staat oder die Menschheit, und dem Individuum. Und die Leistungsfähigkeit der Menschheit oder unserer staatlichen Systeme oder unserer Unternehmen ist eine Folge der Organisationsfähigkeit des Superorganismus. Und für mich ist immer die Analogie der menschliche Körper mit Milliarden Zellen. Und der einzelne Mensch ist da sozusagen auf dem Level der einzelnen Zelle, während der Superorganismus der ganze Mensch ist. Und wenn dieser Mensch in Gefahr ist, zum Beispiel weil ein Nashorn angejoggt kommt, dann muss der Mensch entscheiden, was er tut, und er kann sich nicht mit den Befindlichkeiten seiner Zellen beschäftigen. Und wenn ich das jetzt auf der Ebene des Nationalstaates sehe, dann ist ja zum Beispiel der entscheidende Moment der Moment einer Kriegserklärung. Also die Situation 1914 oder 1939, da gab es einfach einen Einberufungsbefehl. Die Wirkung eines Einberufungsbefehls auf die persönliche Freiheit ist dramatisch, um Größenordnungen dramatischer als das, was wir uns da für Corona angetan haben. Also für mich ist vollkommen normal, dass ein Superorganismus, der eine Überlebensfähigkeit hat, in Situationen von Gefahr als Gesamtsystem handeln muss. Und deshalb war für mich vollkommen in Ordnung, dass wir handeln, und zwar insbesondere, weil wir so wenig wussten. Und in allererster Linie mussten wir mal so handeln, dass wir Zeit gewinnen. Und wenn das mal bedeutet, dass wir nicht so beliebig durch die Gegend laufen können wie sonst, dann sage ich mir, es könnte auch eine Überschwemmung kommen, es könnte furchtbare Unwetter geben, es könnte einen Sturm geben, der mit 150 über Deutschland rast, es könnte im Winter alles eingeschneit sein, es könnte Glatteis auf den Straßen sein, und dann würden wir auch nicht raus können. Also, dass wir mal eine Zeit lang nicht raus können, ist für mich noch nicht das Ende der Freiheit und auch noch nicht das Ende der Existenz. Sobald das dann anfängt, Konsequenzen zu haben, Leute Probleme bekommen mit ihrer Finanzierung, und im Lichte dessen, was man dann weiß, muss man überlegen, wie man lockert. Und das tun wir ja im Moment. Aber ich fand das eigentlich alles vollkommen undramatisch, vernünftig, kanonisch. Das war für mich die Art, wie man an dieses Thema rangeht.
Also würden Sie sagen, das war unterm Strich ein gutes Krisenmanagement, was wir da gesehen haben? Es war ja auch ein gewisser Stresstest verschiedener Superorganismen, oder? Man hat ja wirklich Länder und Gesundheitssysteme vergleichen können und wie sie mit so einer Situation umgehen. Und da hat sich ja tatsächlich auch für uns gezeigt, dass unsere Gesellschaft da scheint ganz gut aufgestellt ist, oder?
Also ich glaube erst einmal, dass wir vernünftig reagiert haben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir eine handlungsfähige Politik haben. Das Schlimmste wäre ja, wenn die Politik nicht handlungsfähig wäre. Das war übrigens dasselbe 2008, 2009. Da war ich enorm dankbar, wie unsere Politik handlungsfähig war. Es war übrigens ganz interessant, es waren damals nicht die Ökonomen, die den Weg gefunden haben, es waren die Juristen. Und die Juristen haben damals sehr, sehr klug entschieden, was zu tun ist. Und wir haben verhindert, dass wir eine totale Weltwirtschaftskrise bekommen. Das war eine politische Leistung, und wir haben jetzt eine ähnliche politische Leistung. Wir haben verhindert, dass wir die Verhältnisse in Italien oder deren Steigerung bei uns bekommen haben. Ich sage bei Italien gleich dazu, die Italiener hatten das Pech, dass sie die Ersten waren. Wären wir die Ersten gewesen, wäre es bei uns wahrscheinlich schlechter gelaufen. Es wäre dann bei den Italienern besser gelaufen. Also es ist nicht irgendwie, dass die Italiener ein prinzipielles Defizit hätten, sondern die hat es irgendwie mal zuerst getroffen. Da konnten die anderen, konnten daran viel lernen. Also ich glaube, das war insgesamt eine sehr kluge politische Reaktion. Und ich bin über alles betrachtet sehr dankbar, dass die Politik in dem Sinne überhaupt handlungsfähig war. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Jetzt haben Sie gesagt, wir sind mit unserem Gesundheitssystem vergleichsweise gut rübergekommen. Ja, das hängt ein bisschen auch mit der sozialen Seite der sozialen Marktwirtschaft zusammen. Das heißt, wir bringen über unser Sozialsystem sehr viel Geld für Gesundheit auf, und wir kämpfen auch um ein Gesundheitssystem, in dem doch fast alle irgendwie integriert sind. Das ist ganz anders als in den USA, wo man sagt, jeder soll sich selber helfen und wo es nicht gelungen ist, die Gesamtgesellschaft dafür zu gewinnen, die Gesamtgesellschaft zu versichern mit den notwendigen Querfinanzierungen. Wir leisten ja diese Querfinanzierung. Darüber wird oft sehr negativ geredet, weil das Geld natürlich dann weg ist. In der Krise hat man dann den Vorteil dieses Geldes, das man dafür investiert hat. Aber man muss dabei eins auch immer wissen. Prioritäten haben Posterioritäten zur Folge. Also ich kann das System so machen, dass ich wenig Geld in Vorsorge tue. Dann kann ich das Geld jetzt für was anderes ausgeben, hab das Problem, wenn der Ernstfall kommt. Ich kann das Geld in die Vorsorge tun, dann habe ich weniger von dem Geld, um es jetzt einfach so zu konsumieren, wie ich gerade mal konsumieren will, oder so zu investieren, wie ich gerade mal investieren will. Also wir sind gut durchgekommen. Man muss jetzt aber ehrlich sagen, es braucht auch eine Krise, um zu zeigen, dass unsere solide Finanzierung auch Vorteile hat, weil diese solide Finanzierung ist ja für eine Krise. Wenn jetzt keine Krise käme, könnte man auch nicht beweisen, dass es sich gelohnt hat. Es braucht geradezu die Krise, um zu sehen, dass Vorsorge auch Sinn macht, und wir sollten vernünftigerweise an noch mehr Stellen Vorsorge betreiben. Und das würde aber auch bedeuten, dass wir weniger, noch weniger hätten, um es einfach immer so zu konsumieren.
Aber das heißt, es gibt eigentlich viele Gründe auch für Dankbarkeit, auch für einen positiven Blick, zu sehen, was auch gut gelaufen ist, was gut läuft. Sie haben es auch gerade angesprochen, das Thema ja der Krisenfestigkeit, also dass es eben auch Sinn macht und wichtig ist, die Dinge auf dem Schirm zu haben, deren Eintrittswahrscheinlichkeit vielleicht gering ist, die aber, wenn sie eintreten, dann mit existenziellen Risiken verbunden sein können, und sich genau zu überlegen, ob da eine Vorsorge und auch die Gelder, die man dafür als Gesellschaft aufwendet, Sinn machen. Jetzt haben wir vorher auch so ein bisschen über Panik, über auch das gesprochen, was jetzt auch im Internet kursiert. Es gibt ja jetzt die wildesten Verschwörungstheorien, und was mich da schon so ein bisschen fasziniert hat, war ja auch diese neue Präsenz von Big Data, sage ich jetzt mal. Also dass man bei so einer Krise, da war ein Virus, und jetzt kann man in Echtzeitdiagrammen, kann man also genau verfolgen, wo sich wie viele Leute gerade neu angesteckt haben und wie sich die Covid-19-Viren ausbreiten. Ich habe den Eindruck, dass das natürlich diese vielen Daten, die dann auch verfügbar sind, und gerade so Zahlen, mit denen ja auch jeder Mensch irgendwie anders umgeht, für Wahrscheinlichkeiten haben auch Leute unterschiedliche Empfindungen, und dass das schon was mit uns Menschen macht. Also sehen Sie diese Verfügbarkeit von Daten, diese Echtzeitverfügbarkeit da als eher positiv, oder glauben Sie, dass das auch eine gewisse Gefahr hat oder das Potenzial, so eine Gesellschaft auch verrückt zu machen, wo vielleicht noch gar kein Grund dazu ist?
Also zunächst einmal bin ich ja sehr dankbar für das, was unser politisches System leistet. Das ist aber auch ein politisches System, das die Möglichkeit der Reflexion beinhaltet. Also ich bin überhaupt kein Freund dafür, dass man sozusagen eine Art Stimmungspolitik von Likes betreibt, ja, und dass jeder einfach nur spontan reagiert, und dann ergibt sich sowas wie ein gruppendynamisch emotionaler Effekt, und das wird jetzt die Politik-Richtschnur des Superorganismus. Das ist das, wenn ich das jetzt wieder auf den Menschen beziehe, das wäre ein Mensch, der nur noch Gefühl und Hormon gesteuert operiert, statt dass er reflektiert. Wir haben ja aus gutem Grund eine Mischung aus neuronal holistisch und analytisch abstrakt in der Art, wie der Mensch als ganzes System Informationen verarbeitet. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man das eine hat und das andere. Und wir kommen dann auf dieser Ebene zu den Daten, zur Vernetzung, zum Internet, zu den Rechnern. Als Mathematiker, Informatiker sage ich jetzt erst einmal, für mich ist dieser technische Fortschritt einfach super. Das ist, wir haben uns immer mit Technik gerettet und wir retten uns auch damit Technik. Und diese ganze IT-Vernetzungsschiene ist in meiner Sicht die Ausbildung eines technischen Nervennetzes für den Superorganismus Menschheit. Mhm. Das heißt, als Gesamtsystem bringt er sich auf eine andere Ebene, weil wir mit Hilfe der Technik jetzt so etwas nachbilden, wie der menschliche Körper in Form des Nervensystems ohnehin auch hat. Mhm. Man muss nur in diesem Prozess jetzt sehr genau aufpassen, wo sind die Stellen, wo unbedingt so etwas wie Verhinderung des gläsernen Menschen gegen Effizienzüberlegungen auf der Ebene des Superorganismus läuft. Und hier kommt der große Unterschied zu der Analogie zum Menschen. Mhm. Bei Menschen haben wir Zellen, die keine Wesen mit Bewusstsein sind, mit einer wie auch immer gearteten Freiheit, deren Lebensqualität an diesem Bewusstsein, an dieser Freiheit, an dem, was sie fühlen, hängt. Die Menschheit als Superorganismus koordiniert Individuen. Mhm. Und bei diesen Individuen geht es uns um die Würde dieser Individuen, um deren Freiheit, um das, was denen wichtig ist, um die Emotionen. Und da müssen wir jeder für sich und zum Schluss wir alle miteinander, müssen wir ausmachen, wie viel Daten wir auch verfügbar machen mit persönlich klarer Zuordnung und auf welche Datenverfügbarmachung wir verzichten, selbst um den Preis von Effizienzverlust. Ich persönlich benutze zum Beispiel kein Smartphone. Ich könnte im Moment gar keine Corona-App laden, weil ich es gar kein solches Gerät habe, weil ich nämlich es für ganz wichtig halte, bestimmte Dimensionen der Freiheit zu sichern, selbst um den Preis von Effizienzverlusten, selbst um den Preis einer höheren Gefährdung in Zeiten von Corona. Aber das ist jetzt ein Punkt, mit dem muss sich jeder beschäftigen und dann müssen wir überlegen, wie wir das als Gesellschaft tun. Und jetzt in Bezug auf eine Corona-App halte ich es aber von meinen Einsichten in die Informatik für ohne weiteres möglich, auch eine Corona-App zu konstruieren, die in Bezug auf gläsernen Mensch überhaupt keine Verschlechterung gibt. Mhm. Das sind aber dann Designentscheidungen für die Nutzung der IT. Wir könnten die IT an vielen Stellen ganz anders nutzen, als wir das heute tun. Wir müssten auch nicht bei Facebook mit Daten zahlen, damit wir umsonst bei Facebook sein dürfen. Wir könnten auch gesetzlich durchsetzen, dass es eine Facebook-Variante gibt, für die wir bezahlen, wo wir die wesentlichen Funktionalitäten von Facebook bekommen, aber unsere Daten trotzdem nicht abgeben müssen, weil wir wollen nicht in Form von Daten bezahlen, sondern in Form von Geld, wie wir das anderswo auch tun. Also, ja, als Informatiker, Mathematiker, als Freund eines immer besseren Superorganismus sehe ich da viel Positives. Aber man muss auch sehr genau aufpassen, dass man nicht zu viel abgibt, was jetzt Individualität, Freiheit und auch Anonymität anbelangt, weil das alles wichtig ist, dass es das auch gibt.
Also man sieht sozusagen, wie wichtig es ist, dass das transparent ist, dass hier ein Maximum an Transparenz herrscht, aber dass solche Entwicklungen, wie wir sie gerade haben, natürlich auch immer einen moralischen, einen gesellschaftlichen Diskurs auf der gesellschaftlichen, aber auch auf der individuellen Ebene dann erfordern. Da kommt keiner drum rum, sich da Gedanken zu machen, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja, wenn Sie nicht aufpassen, kann alleine die Information aus einer Corona-App anschließend die Konsequenz haben, dass sie nicht mehr eine private Pflegeversicherung abschließen können. Ja? Ich kenne Umfelder in meinem Umfeld, wo die Tatsache, dass sich jemand regelmäßig checken ließ, was man ja als höchst positiv bewerten würde, aber deshalb, weil in diesem Check auch kleinere Probleme aufgetreten sind, die aber gerade in dem Checken festgestellt und behandelt wurden, trotzdem dazu geführt haben, dass es jetzt keine Möglichkeit mehr gab, sich freiwillig für den Fall der Pflege zu versichern, weil der Algorithmus auf Seiten der Versicherung so war, dass egal, wenn irgendwas auftritt, halten wir uns diesen Kandidaten weg, das ist uns zu riskant. Und da merkt man sofort, wie die Kombination irgendwelcher ziemlich einfach gestrickter Algorithmen in Verbindung mit der Verfügbarkeit von Informationen sofort lebenspraktische Konsequenz hat. Und deshalb meine ich, sollte man sehr genau überlegen, was man über sich bekannt macht und was nicht.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja, weil das wird ja wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte oder weiß Gott wie lange noch dauern, bis die Algorithmen auch so eine Reife und eine Qualität haben, dass eine individuelle Lebenssituation da zur Geltung kommt stärker. Ich kenne das aus dem Bereich der Kreditvergabe. Da haben ja auch diese Algorithmen in vieler Hinsicht dazu geführt, dass man im Prinzip, wo früher dann auch der persönliche Eindruck, der persönliche Kontakt noch eine Rolle gespielt hat, jetzt eben sehr pauschal nach einem bestimmten Algorithmus bewertet wird und dann viele Systeme auch einfach nicht mehr flexibel sind, die Entscheidung da an das Individuelle anzupassen.
Ja, und ich sehe noch ein größeres Risiko. Wir sind ja jetzt auch in der Konkurrenz der Superorganismen, also die US-Lösung, die europäische Lösung, die chinesische. Es spricht sehr viel dafür, dass wenn man einen Staat so organisiert wie einen Ameisenstaat, das heißt ganz hohe Transparenz, ganz starke Belohnungen, das ist ja jetzt, was mit dem Social Credit System in China versucht wird, kann durchaus sein, dass wenn die Überwachungsmöglichkeiten so billig werden, wie sie es mit KI und Big Data werden, man tatsächlich ein System von 1-2 Millionen Menschen extrem hocheffizient organisieren kann, sodass in ökonomischer Performance dieses System stärker oder besser ist als andere Systeme, die zum Beispiel stark menschliche Freiheit ermöglichen. Wir haben dummerweise lange für unser System immer argumentiert, als das System der höchsten ökonomischen Leistungsfähigkeit, mit der Begründung, dass die Kreativität der Menschen am größten ist, wenn sie viel Freiheit haben. Es könnte sein, dass sich herausstellt, dass die ökonomische Effizienz von China mit KI und Social Credit höher ist als die unsere. Jetzt ist die Frage, ob dadurch entschieden wird, wie man Superorganismen mit Menschen gern organisieren würde. Ich würde sagen, für mich ist die Freiheit das höchste Gut. Zur Freiheit gehört auch die Freiheit, Blödsinn zu machen. Für mich gehört dazu die Freiheit, nicht effizient zu sein. Ich sehe die Menschen nicht primär als Effizienzmaschine. Die Menschen sind auch nicht primär Bruttoinlandsproduktvollstrecker, sondern die Menschen sind freie Wesen, die ein erfülltes Leben wollen. Und so viel Ökonomie und so viel Effizienz, dass genügend erfülltes Leben übrig bleibt. Kann sein, wenn man dieses alles rein auf einen globalen Kapitalismus und Konkurrenz im Markt und Effizienz verlagert, dass sich etwas durchsetzt, was das gar nicht ist, was wir wollen. Und ich glaube, dass man auch nach der Krise und im Umgang mit der Krise diese Fragen nochmal neu wird diskutieren müssen. Das heißt, für mich ist auch nicht im Letzten das Kriterium, wer hat denn am besten Corona irgendwo in die Schranken gewiesen, wenn ich dafür einen unendlich hohen Preis für die Freiheit zahlen muss, sondern vielleicht ein bisschen weniger effizient bei Corona, aber dafür viel Freiheit. Diese Fragen werden sich, glaube ich, alle noch stellen.
Ja, Herr Professor Rademacher, das war super spannend. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, erfahren wollen, was Herr Professor Rademacher im Hinblick auf eine erstrebenswerte Zukunft denkt, wo er glaubt, dass wichtige Entscheidungen in Politik und Gesellschaft notwendig sind, nach Corona, sozusagen in der Zeit einer neuen Ära, dann hören Sie doch den zweiten Teil des Podcasts.